HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Ingrid Sonntag Ramirez Ponce, kurz Ink genannt. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ink, so wurden Sie schon als Kind genannt. Warum?
Warum? Es hat zwei Gründe. Mein richtiger Vorname ist Ingrid und mein erstes Zeichenmaterial war die Tinte. Und dann wurde ich schon ganz schnell und ganz früh zur Ink.
Zur Ink. Ja. Ich werde Sie gelegentlich mal bei Ihrem vollen Namen nennen, aber ansonsten bleiben wir bei dem Künstlernamen Ink. Das ist Ihnen auch ganz recht,
oder? Das ist mir ganz recht so. Das macht es allen einfacher.
Genau. Sie haben also schon immer gezeichnet, wenn Sie als Kind schon als Ink bezeichnet worden sind von Ihren Geschwistern, glaube ich. Die haben Sie so genannt.
Genau.
Aber Sie haben was Grundsolides gelernt, nämlich Bankkauffrau. Wollten Sie das oder waren das wie immer so die Eltern, die sagten, Kind, du musst was Vernünftiges machen?
Ich wollte eigentlich schon immer gerne Kunst studieren und denke, dass ich das sicherlich gemacht hätte, wenn meine Eltern nicht die Sorge getragen hätten, dass ich mich vielleicht davon nicht ernähren könnte, und haben mir halt eben angeraten, doch lieber den sicheren Weg zu gehen. Und da es völlig egal war, was ich mache, wenn ich nicht Kunst machen darf, dann habe ich eben gedacht, okay, dann gehe ich auf die Bank. Und ich bin Bankkauffrau, eigentlich Gelernte.
Aber Sie haben immer nebenbei gemalt, gezeichnet. Mir hat jemand verraten, dass Sie die beste Ostereierbemalerin von hier bis Lehrerin sind.
Oh, haben Sie das denn ausgegraben? Ja, in unserer Familie gibt es eine ganz alte Tradition. Das ist eine Graviertechnik. Und ich muss sagen, dass mir die in meinem späteren künstlerischen Leben sehr geholfen hat. Denn jedes Ei hat ja eine andere Form. Und wenn Sie da etwas darstellen wollen, das von allen Seiten real oder realistisch wirkt, dann haben Sie mit jeder Oberfläche eine neue Herausforderung. Und das trainiert enorm zu zeichnen, zu malen. Das ist ganz unglaublich, dass so eine Oberfläche bewirkt, dass man immer wieder neu andenken muss.
In welchem Alter waren Sie so, als Sie die Ostereier graviert haben?
Ja, 14 ungefähr. Genau.
Mhm. Eines Tages war Schluss mit der Bank. Mit den Ostereiern war wahrscheinlich auch vorher schon Schluss.
Viel früher, ja.
Viel früher. Also erst war Schluss mit den Ostereiern, dann mit der Bank. Sie wurden hauptberuflich Künstlerin. Warum? Haben Sie ein Bild verkauft und haben dafür Hunderttausende bekommen und haben dann gesagt, jetzt bin ich reich, jetzt kann ich Künstlerin werden? Oder wie war das?
Zum Künstler gemacht hat mich mein Mann. Er ist auch Banker und wir haben Familie zusammen gegründet und ich war nicht immer so ganz gesund und hatte es nicht immer ganz einfach und habe deshalb den Bankberuf nicht wieder ergriffen, sondern mich ausschließlich um die Kinder gekümmert. Und zu meinem 40. Geburtstag hat er mir dann eine Besprechung in einer großen Frankfurter Galerie geschenkt. Ich wusste vorher überhaupt nichts. Er hat mir morgens gesagt, du musst jetzt deine Bilder ausrahmen. Und den Termin, den haben wir fest, 16 Uhr, Frankfurt. Und auf dem Weg dorthin haben wir noch eine Präsentationsmappe gekauft, weil ich war ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und in dem Kunstgroßhandel, wo wir die Präsentationsmappe gekauft haben, habe ich erstmal einen kleinen Auflauf verursacht, indem ich meine Arbeiten dort einsortiert habe. Dann sind wir zu dieser Galerie.
Auflauf, warum? Weil die Leute begeistert
waren? Die waren total begeistert. Also das hat mich richtig erschrocken. Das war ja das erste Mal, dass solche Arbeiten in die Öffentlichkeit kamen. Und das auch nur, weil ich jetzt diese Arbeiten in diese Mappe reinsortieren musste. Und dann sind wir zu dieser Galerie gefahren. Und die Galeristin kam uns entgegen und sagte, sie hat nur genau 5 Minuten Zeit für mich, weil ihr sind gerade sehr teure Kunstwerke im Aufzug stecken geblieben.
Oh.
Und ich habe mir eigentlich nicht mehr erwartet. Mein Mann war sehr enttäuscht. Aber dann waren wir weit über eine Stunde bei dieser Dame. Sie hat sich sehr viel Zeit für meine Arbeiten genommen. Und als wir dann rausgegangen sind, sagte mein Mann zu mir, so, und jetzt weißt du ja, was du tun musst.
Jetzt sind Sie Künstlerin.
Jetzt
bist du Künstlerin, Ink.
Ja, genau.
Was war das für ein Gefühl?
Das war, als ob ich die Freiheit geschenkt bekommen hätte. endlich das alles rauslassen zu dürfen, was in mir war, weil Ideen hatte ich ja schon vorher tausende. Und ja, ich habe dann einfach losgelegt.
Ich finde die Geschichte um Inc herum sehr spannend. Wir werden das nach und nach hier auch ans Licht bringen für die Hörerinnen und Hörer. Sie müssen jetzt unbedingt die Geschichte mit dem Tatort erzählen, ja, weil das ist so spannend. Sie sind ja sozusagen eine Tatortzeichnerin.
Ja, genau.
So nenne ich sie mal. Das heißt natürlich nicht, dass Sie an Tatorte kriminellen Geschehens gehen und da Leichen zeichnen. Das heißt das nicht, sondern was heißt das? Erzählen Sie mal die Geschichte.
Heißt das, ich widme mich dem Tatort Philippinen, weil leider geschieht dort gerade für Kinder sehr, sehr viel Unrecht. Sehr viele Kinder werden sexuell missbraucht, auch als Kleinkinder schon inhaftiert. Und ich bin einfach durch einen Zufall zu diesem Projekt gekommen. Das hat mir aber die Möglichkeit gegeben, all das, was ich als Geschenk empfangen habe, um endlich Künstler sein zu dürfen, wieder als Geschenk zurückzugeben, indem ich Kunst nutze, um auf diese Problematik hinzuweisen und ja eben auch Spendengelder zu akquirieren.
Und hat zu tun mit der allseits beliebten Sonntagsabends Serie Tatort.
Ganz
hat
genau.
Nämlich zu tun mit dem Kölner Tatort-Team. Die haben vor ganz langer Zeit mal einen Tatort auf den Philippinen gedreht und haben noch während der Dreharbeiten einen Verein gegründet, um den Kindern und Jugendlichen dort zu helfen. Und das haben sie aber nicht gewusst. Das hat sich ja alles per Zufall entwickelt.
Eben, ganz genau. Also die Tatortkommissare habe ich erst sehr viel später kennengelernt. Mich um dieses Projekt zu kümmern oder mich mit meiner Arbeit dem zu widmen, habe ich eigentlich dadurch, dass drei sehr engagierte Damen aus dem Main-Kinzig-Kreis von diesem Tatortverein wussten und die Philippinen besucht haben und dort auf ihrer Reise ganz viele Fotos gemacht haben. Eine dieser Damen hatte damals einen Blumenladen im Josgrund, da wo ich zurzeit beheimatet bin und hoffentlich auch bleibe. Da hatte sie die Mappe mit den Fotos ausgelegt und ich habe die mir bei einem Blumeneinkauf angeschaut, durchgeblättert und war ja wie vom Donner gerührt. Es waren Fotos drin von Kindern, vier Kinder an einer Mauer gekauert oder stehend. Zwei der Kinder haben Kleidung getragen, die meine Kinder mal getragen hatten und ich irgendwann mal in die Kleidersammlung gegeben habe und dort sind sie wieder aufgetaucht.
Wie sind Sie so sicher, dass das die Kleidung Ihrer Kinder war?
Das Hemdchen, was eines der Kinder trägt, war ein Unterhemd meines Sohnes. Es hat einen Fehldruck und ist dadurch ganz eindeutig zu identifizieren. Er hat mit diesem Unterhemdchen, das S war auf dem Kopf gedruckt, seinen Anfangsbuchstaben vom Namen gelernt. Und das Kleidchen, das eines der Mädchen trägt, ist absolut schnitt- und farbidentisch. Es waren ja Farbfotos, die die Damen mitgebracht hatten von den Philippinen. Also wir sind eigentlich sehr sicher, dass es genau diese Kleidungsstücke sind. Sie sind
Lachsfarben, das
ganz
Kleidchen
genau.
Und hatte so einen eigenartigen Kragen, wenn
ja,
ich mich recht entsinne.
Ganz genau, es hatte einen ganz ausgefallenen Schnitt. Es ist auch so, dass man auf dem Foto die Haptik des Stoffes erkennen kann. Es ist sicherlich dasselbe Material. Der Altersabstand stimmt von der Größe her. Es ist eigentlich unglaublich und ich kriege heute immer noch, wenn ich dran denke, Gänsehaut auf dem Kopf, dass ich das sehen durfte. Und für mich war das einfach ein Zeichen von oben. Okay, das ist jetzt ein Auftrag, mach mit der Kunst etwas für diese Kinder.
Okay, dann fing es an und dann haben Sie diese Kinder gezeichnet.
Ja, ganz genau. Anlässlich der Kulturpreisverleihung des Main-Kinzig-Kreises wurde dieses Bild das allererste Mal ausgestellt und das Kreditinstitut, das diesen Preis mitstiftet, hat das Bild sofort angekauft und so konnte ich die erste Spende geben an den Tatortverein für dieses Projekt auf den Philippinen.
Der Tatortverein, der Kölner Tatortkommissare.
Genau. Yeah.
Und das Bild heißt Mit dem Rücken zur Wand.
Ja. Yeah. Es ist inzwischen eine ganze Serie mit sehr, sehr viel mehr Werken, mit ausgezeichneten Werken. Also eins der Bilder hat zum Beispiel den Förderpreis des Österreichischen Friedenspreises für humanitäres Engagement in der Kunst 2011 erhalten.
Sie haben den Erlös dieses Bildes und dann auch später anderer Bilder an diesen Tatortverein gespendet. Sie hatten das früher per Überweisung oder irgendwie getätigt, sind dann aber persönlich hingefahren.
Ganz genau. Irgendwann hatte ich dann die Einladung der Schauspieler der drei großen B, Klaus J. Behrendt, Dietmar Behr und Joe Bausch, doch mal vorbeizuschauen auf dem Set. Und so haben wir uns kennengelernt und befreundet und arbeiten gemeinsam für dieses Projekt.
Wer ist Ihnen denn von den drei großen Tatort-Bs am sympathischsten?
Die haben alle etwas für sich, das so ganz speziell ist. Und deswegen kann ich das gar nicht sagen, die sind mir alle ans Herz gewachsen.
Das war ja so sonnenklar, dass Sie da niemanden bevorzugen.
Nein,
wollen.
Die sind so sympathisch und derart engagiert. Und ich finde es auch ganz fantastisch, dass sie ohne jede Starallüren regelmäßig auf die Philippinen fahren, sich anschauen, was mit den Geldern, die der Tatortverein sammelt, passiert und wirklich immer präsent sind für diese gute Sache. Das ist unglaublich.
Partner der Tatortleute auf den Philippinen ist Pater Shay Cullen.
Ja.
Den haben Sie inzwischen ja auch getroffen.
Ja.
In Wien.
Genau.
Und danach haben Sie die 5-jährige Rosi gemalt. Was ist denn das für eine Geschichte? Sie haben gerade erzählt, Sie haben einen Preis bekommen für humanitäres Engagement. Nämlich
in der Kunst, genau.
In der Kunst, nämlich von diesem Orden in Wien.
Genau, also der Auslober dieses Preises ist der Augustiner-Chorherrn-Orden in Wien. Mhm. Und es ist ein Friedenspreis, der verliehen wird. Und die wurden durch meine Arbeit, die dort ausgezeichnet wurde, auf das Projekt aufmerksam und haben mir ermöglicht, einen Antrag zu stellen, dieses Sozialprojekt zu unterstützen. Und das habe ich natürlich sofort getan. Und das hat Breda auf den Philippinen, also unsere Organisation, die das leitet auf den Philippinen mit Pater Shay Cullen, sehr vorangebracht, weil das war die Grundlage, der ganze Eigenanteil für ein Haus, das für sexuell missbrauchte Mädchen gebaut werden konnte und inzwischen von den Kommissaren auch eingeweiht wurde.
Um an das Geld zu kommen, mussten Sie aber nach Wien.
Ja.
Und Pater Shay Cullen musste auch nach Wien und da
genau.
haben Sie sich getroffen. Und da hat er Ihnen das Foto in die Hand gedrückt.
Ganz genau. Es war also ein Schnappschuss, den er mit einem Handy allererster Foto-Handy-Generation gemacht hat. Es ist eine ganz kleine Datei gewesen, völlig verpixelt. Aber das Bild ist herzergreifend. Es zeigt ein Mädchen, 5 Jahre alt, Rosi mit dem Namen, hinter Gittern, eingesperrt mit ganz vielen anderen, auch erwachsenen Menschen. Inhaftiert wurde sie, weil die philippinische Polizei zur damaligen Zeit angehalten wurde, eine Quote zu erfüllen, Personen zu inhaftieren, die Verbrechen begehen. Und viele Kinder auf den Philippinen werden von ihren Eltern mangels Geld auf die Straße geschickt, um Essen zu erbetteln. Und die stehlen dann auch teilweise Lebensmittel oder kleine Wertgegenstände, um sich einfach am Leben zu erhalten. Und es ist natürlich für die philippinische Polizei, wie überall, viel einfacher, Kinder zu fangen und einzusperren als Erwachsene. Mhm. Und so erfüllen sie die Quote mit Leichtem. Und dann hat Pater Shay dieses Mädchen gefunden und hat heimlich diesen winzig kleinen Schnappschuss gemacht. Und dieses kleine Foto hat er mir gegeben und sagt, ich weiß, was du aus dem Material machst. Bitte zeichne dieses Mädchen.
Das haben Sie gemacht. Wir kommen da noch drauf.
Ja.
Vor lauter Geschichten dürfen wir aber die Musik nicht vergessen. Die
genau.
ist nämlich auch ganz wichtig für diese Sendung. Die ist ganz was Besonderes. Und die stammt von dem New Yorker Komponisten Johann de May. Die Symphonie trägt den Titel Dutch Masters Suite, eingespielt aber von der Osaka Municipal Symphonic Band unter der Leitung von Norishika Limori aus dem Jahr 2009. Das ist eine japanische Anleihe sozusagen.
Ja.
Diese Symphonie hat er auch eingespielt mit einem Orchester aus Ihrer Gegend.
Genau.
Da gibt es nur keine Aufnahme von.
Leider nicht. Es gibt keine sendefähige Aufnahme davon, aber das war eine ganz beeindruckende Veranstaltung. Wir können aber dadurch, dass wir das jetzt so einspielen, auch ein gutes Gefühl dafür bekommen.
Über das Projekt, das ein großes Projekt war und da glänzen Ihre Augen auch gleich, wenn wir drüber sprechen. Machen wir gleich, jetzt hören wir erstmal den ersten Satz, Rembrandts Nachtwache. Warum diesen Ausschnitt?
Diese Suite bezieht sich auf drei Werke im Rijksmuseum Amsterdam. Es sind des Komponisten Lieblingswerke und eines davon ist eben Rembrandts Nachtwache. Wir hören hier einen Ausschnitt, den Beginn, der uns die Schützengilde vor Ohren führt.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit der Künstlerin und Projektgestalterin Ingrid Sonntag Ramirez Ponce, kurz Ink. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wir haben es gerade gehört, die erste Musik, die Sie mitgebracht haben aus dem Projekt Dutch Masters, das Sie zusammen mit dem New Yorker Komponisten Johan de Mey gemacht haben. Jetzt beschreiben Sie uns doch dieses Projekt mal kurz, Ink.
Ich muss vielleicht beginnen damit, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dazu ein Projekt zu machen. Ich habe vor 4 Jahren ein Konzert gehört unseres heimischen Musikvereins, ein symphonisches Blasorchester unter der Leitung von Jens Weißmandl, ein äußerst begnadeter Dirigent und sehr engagiert, der dieses Orchester wirklich zu Hochformat gebracht hat. Und gespielt, gegeben wurde die Dutch Master Suite von Johan de Mey. Und diese Suite bezieht sich auf 3 Meisterwerke aus dem Amsterdamer Rijksmuseum, die Lieblingswerke des Künstlers. Und ich habe, als ich dieses Stück gehört habe, die Kunstwerke gehört. Und das war für mich ein so beeindruckendes Erlebnis, dass man Malerei in Musik verwandeln kann und sie für mich trotzdem noch nachvollziehbar ist, dass ich gesagt habe, noch vor Ort zu Tränen gerührt, ich muss da was machen. Es hat natürlich etwas gedauert, ein größeres Zeitfenster zu haben für ein größeres Projekt. Aber ich hatte das Orchester gefragt, ob sie mir dafür Modell stehen würden. Und ich habe mich dann mit Johan de Mey in Verbindung gesetzt und gefragt, ob ich das machen darf. Denn das war mir sehr wichtig, dass er sein Einverständnis dazu gibt, dass ich seine Musik, die aus Malerei entstanden ist, wieder in bildende Kunst, in Zeichnung verwandeln darf.
Das heißt, im Prinzip hat er Meisterwerke, alte Werke in Musik verwandelt und Sie verwandeln es zurück in Bilder, genau. In Abbilder, aber modern interpretiert.
Ganz genau. Es ist also ein doppelter Transit, würde ich es bezeichnen. Und er war sehr angetan von der Idee. Er sagte, es ist wunderbar, wenn sich Künstler gegenseitig befruchten. Leg mal los.
Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie einfach mal in New York angerufen, haben gesagt, hey Johan, ja, ich bin Ink, wollen wir mal was zusammen machen oder wie geht das so?
Ja, so fast. Es war halt per Mail. Wie gesagt, er hat auch sehr, sehr schnell geantwortet. Das hat mich sehr beeindruckt, denn er ist ja wirklich einer der ganz, ganz Großen im Bereich der symphonischen Blasmusik. Für mich ist er ein Meister, also große Ehrfurcht vor seinem Können habe ich. Und ich fand es ganz fantastisch, dass er keine Starallüren an den Tag gelegt hat, sondern mir einfach das Okay gegeben hat. Und ich habe ihn dann im Nachhinein gefragt, würde er sich auch reinzeichnen lassen in das Projekt? Und er hat auch dazu sofort seine Einverständnis gegeben. Dann habe ich das gesamte Orchester, das dieses Stück gespielt hatte, in einen Bus verfrachtet.
Also das ist jetzt das heimische Blasorchester?
Ja, das heimische symphonische Blasorchester. Habe sie in einen Bus verfrachtet, habe sie in eine ganz kleine Kneipe spielen lassen. Die Dutch Master Suite, 4,5 Stunden lang. Also die waren ziemlich geschafft hinterher.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. 70 Leute mussten in eine kleine Kneipe
mit Instrumenten
Mit großen Instrumenten, vielen Noten und mussten 4,5 Stunden lang spielen.
Immer dasselbe Stück.
Nein.
Ja, also ich bin
wie viel Alkohol hat das gekostet?
Ein bisschen schon. Mhm. Ja. Ich durfte aber dann ganz viel Emotion einfangen und wahrnehmen.
Das glaube ich, dass sie da ganz viel
Emotion. Es war spannend ohne Ende. Die Leute waren natürlich fertig hinterher. Es war schon ein bisschen verrückte Idee. Ich denke, das Ergebnis zeigt, dass es sich für alle gelohnt hat.
Wollen wir nochmal, es geht um 3 Stücke, 3 Bilder, alter Meister.
Ja.
Das ist die Nachtwache.
Ja, der die hatten wir eben gehört, Stück davon.
Genau. Der Liebesbrief.
Von Vermeer.
Und der Prinziestag.
Ja, da liegt auch der Schwerpunkt meiner Arbeit. Prinziestag ist ein Bild von Jan Steen, das er gemalt hat zum Anlass der Geburt des Thronfolgers Wilhelm III. Von Oranien. Und das zeigt halt eine kleine Volksfeier, die damals von den royalen Menschen geschmissen wurde. Also die haben dann eine Runde ausgegeben.
Die haben sich halt gefreut.
Die haben sich gefreut. Die haben ihren Thronfolger gefeiert. Und ich habe dann halt die Runde in der kleinen Kneipe geschmissen und habe dann die Musiker als Statisten für mein Projekt nutzen dürfen.
Spannend ist ja jetzt, wonach, Inc., haben Sie denn dann entschieden, wen Sie malen von diesen 70 Menschen und wen nicht? Und nach welchen Kriterien?
Also ganz wichtig war mir, und das hatte ich auch vorher schon angesprochen, dass ich die freie Entscheidung habe, wen ich zeichnen werde und wie ich ihn zeichnen werde. Und der Vorrang war wirklich, dass meine Projektidee verwirklicht wurde. Nur so kann man Kunst machen. Man muss sich befreien von jeder Auflage. Und das hat das Orchester vollkommen einstimmig beschlossen, dass ich das machen darf. Und deswegen hatte ich da die ganz freie Wahl. Und der Vorrang war wirklich, dass ich Emotionen wiedergeben durfte, konnte, die auch in den Meisterwerken, aber vor allen Dingen auch in der Musik zu finden sind. Und damit es wirklich ein perfekter Transit ist, habe ich diese Freiheit benötigt und die hat mir das Orchester gegeben.
Welche Personen haben Sie ausgesucht?
Ganz unterschiedlich aus allen Registern. Also Sie finden dort einen Schlagzeuger, Sie finden auch Johann de May als Dirigent, Sie finden Klarinettistinnen und sogar der Kulturbeauftragte des Main-Kinzig-Kreises hat sich als Wirt betätigt und Sie finden auch ihn dort wieder.
Hat er starke Emotionen gezeigt, ja?
Ja, der war total begeistert. Er hat sich ja ganz freiwillig dazu bereit erklärt, das Orchester in diesen 4,5 Stunden zu bewirten. Und das war auch harte Arbeit.
Diejenigen, die Sie nun nicht gezeichnet haben, sind nicht beleidigt.
Nein, denn Sie wissen, ich arbeite weiter an diesem Projekt. Inzwischen ist schon ein weiteres Werk entstanden und es werden auch, so wie es meine Zeit zulässt, weitere Werke entstehen. Und
das Orchester ist aus Oberndorf, ne?
Ja. Genau.
Sie selber leben in Josgrund. Wie gehen denn die Josgrunder, Oberndorfer überhaupt mit Ihnen um als Künstlerin? Das ist ja nicht jedem so geheuer, oder? Dann hat die Frau auch noch so verrückte Ideen.
Ja, also das war am Anfang vielleicht auch nicht unbedingt einfach für alle zu verstehen, aber die meisten Modelle sind aus dem Josgrund. Das sind so faszinierende, beeindruckende Menschen, die einfach auch zu dem stehen, was sie tun und wie sie sind. Und das einfangen zu dürfen, erlauben mir eigentlich alle, die ich frage. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk an mich.
Also die Josgrunder werden noch berühmt, weil sie ja als Modell bei Ihnen überall vorkommen.
Immer wieder mal auftauchen. Ja, wenn Sie es zur Berühmtheit schaffen, es lohnt sich, in den Josgrund zu kommen.
Ja, das haben wir schon verstanden. Ja. Ihre Bilder sehen aus wie Fotos, aber doch sind es Bleistiftzeichnungen. Das ist harte Arbeit und das Modell sitzen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Fotos gemacht, dann in dieser Kneipe. Brauchen Sie immer Modelle?
Also es ist so, dass ich nicht nur mit Fotos arbeite, das ist ganz wichtig, und dass die Zeichnungen auch mehr sind als nur Fotos, weil ich durch die Betonung, die ich lege, Charakter viel besser herausarbeiten kann, als es auf Fotos möglich ist. Und ich darf völlig frei kombinieren. Ich hole mir Materialien mit dazu, die ich brauche. Ich habe mir also auch die Musikinstrumente ausgeliehen. Die lagen dann wochenlang bei mir. Ich habe es mir auch erlaubt, Entschuldigungen an den Dirigenten zu schreiben, wenn einer wochenlang nicht üben konnte, weil ich die Klarinette gebraucht habe. Aber das war mir schon ganz wichtig, auch so die Spiegelungen und Reflexionen auf den Instrumenten zeigen zu können. Also das ist für mich ganz wichtig, die gesamte Pracht des Daseins wiederzugeben.
Und Sie haben dann die alten Meister gezeigt, dann Ihre Interpretation und dazu die Musik.
Nein, die alten Meister wurden gar nicht gezeigt, sondern man
auch
hat
nicht, auch nicht als Foto. Gar nicht.
Also das wurde ja uraufgeführt, dieses gesamte Projekt zum Kultursommer des Main-Kinzig-Kreises. Dort waren nur ganz kleine Fotos der alten Meister zu sehen,
aber
damit
schon
man das Projekt verstehen
genau
kann.
Das war meine
Ansatz.
Frage.
Genau.
Also klein zu sehen.
Ja, aber wir hatten dann ja eine Projektion auf einer Großleinwand von 4 auf 5 Metern. Die dann nur Details aus den Zeichnungen und aus der Entstehung der Zeichnung, also man konnte nachvollziehen, wie diese Zeichnungen entstehen, die wurden dann live zur Musik gezeigt.
Das ist etwas, ich merke das, ja, dass Sie sehr begeistert. Ja,
ja.
Also weil zu Ihrer Kunst noch die Musik kommt.
Ganz
ist das,
genau.
Ist das das?
Also das war ja eine verrückte Idee während eines Konzertes. Ich musste 100 Leute dafür begeistern, dass sie mitmachen und dass dann danach der ganze Saal aufgestanden ist und gejubelt hat. Und jeden, also Publikum, Orchester und ich natürlich auch, waren völlig hin und weg.
Was sagt denn Johann de May?
Johann de May sagt, you are a German master.
Auch nicht schlecht.
Ja, genau.
Nicht nur die Tatortzeichnerin Inc., sondern auch the German master.
Ganz genau. Und das Besondere war, dass er, als er gesehen hat, ich habe ihm vorab einen kleinen Film geschickt, wie sein Porträt entstanden ist. Und danach hat er geschrieben, ich komme, ich dirigiere das selbst, wenn das aufgeführt wird. Und das hat er gemacht.
Toll.
Ja, absolut unglaublich im Nachhinein, wenn man das sieht, wie viele Menschen da an einem Strick gezogen haben, um wirklich Kunst zu machen.
Haben Sie denn jetzt auch schon eine Einladung nach New York, Inc.?
Noch nicht, vielleicht kommt sie ja noch.
Aber bald. Wir sprechen gleich noch, Ingrid. Sonntag, Ramirez Ponce. Ich habe gesagt, ich sage diesen Namen noch öfter mal. Wie Sie genau arbeiten, ja, wie sozusagen diese Werke entstehen, wie viel Arbeit da drin steckt, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt hören wir noch ein Stück aus der Dutch Master Suite. Welches haben Sie als zweites ausgewählt?
Das ist aus dem zweiten Satz. Johann de May vertont Vermeers Liebesbrief. Ich habe einen Ausschnitt gewählt, in dem die Dame den Brief erhält und ihn gleich öffnen wird und Angst hat, dass ihrem Liebsten etwas passiert ist. Vermeer hat das so gelöst, dass er hinten eine wilde Seelandschaft hinter die Dame, die den Liebesbrief erhalten hat, gemalt hat. Und Johann de May hat es so gelöst, dass er die Dramatik hörbar macht. Und ich habe es ganz verrückt gelöst. Da vielleicht später zu.
Aha. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Ink, der Königin des feinen Bleistiftstrichs. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Vermeers Liebesbrief haben wir gerade gehört, unterschiedliche Herangehensweisen. Wie haben Sie das gelöst mit Ihrem Liebesbrief?
Mein Liebesbrief zeigt einen Liebesbrief im Heute. Die Liebesbriefe kommen heute übers Handy. Und sie werden auch sofort geteilt. Das heißt, viele Frauen lesen einen Liebesbrief, denselben. Und ich habe in diesem Liebesbrief nur ein Werk entgegengesetzt, auf dem man drei Damen sieht, die ja all diese Emotionen, die man in Vermeers Bild sehen, in Johann de Mays Musik hören kann, auf einem einzigen Bild wiedergibt, indem sie sich amüsieren über den Liebesbrief, traurig sind, alle Emotionen ausleben und jeder hat sein Handy in der Hand.
Und Modell dafür haben Sie auch aus dem Orchester gefunden?
Ganz genau. Mhm. Die haben natürlich nie da gesessen mit einem Handy in der Hand, sondern das habe ich ihnen in die Hand gegeben. Also ich kreiere aufgrund meines Materials eigene Bildideen.
Eigene Geschichten im
Grunde. Eigene Geschichten, genau. Das ist auch die spannende Sache, dass es eigentlich total real aussieht, aber überhaupt nicht real ist.
Wir glauben, wir sehen ein Foto abgelichtet in einer ganz realen Situation. So ist es aber nicht. Es ist eine künstlerische Freiheit. Sie erzählen im Grunde genommen eine eigene Geschichte.
Ja.
Sie machen etwas sichtbar, was vorher gar nicht sichtbar war.
Ja, es sagt, hat mal jemand gesagt, ich zeichne Lebenslinien, die das Leben in die Gesichter gezeichnet hat. Und die werden ja heute oft auf Fotos völlig verschwiegen. Es wird ja alles weich gezeichnet. Also ich mache die sichtbar. Ich bin der Wahrheit sehr verpflichtet.
Oh, Sie zeichnen auch die Falten, Ink. Wie
ja.
Fies. Nichts mit Weichzeichner hier.
Nee, nichts mit Weichzeichner. Ich zeichne auch die Tränen, die Sorgen. Ich zeichne auch die Freude. Und die Falten sind genau das. Das sind eingegrabene Freuden oder Sorgen. Mir ist es so wichtig, dass wir uns das Gegenüber ganz genau anschauen, weil in unserer schnelllebigen Zeit gehen wir ja nur noch aneinander vorbei. Und ich möchte einfach, dass der Betrachter meiner Werke innehält und er kann das von Weitem, weil er vielleicht irritiert ist, ist das jetzt Zeichnung oder Foto, und er kann es auch von ganz nah, und durch meine Art des Arbeitens können Sie eigentlich zu 99% sicher sein, dass sich der Betrachter das auch von ganz nah anschaut, und dann hat er dem Menschen viel, viel mehr Zeit gewidmet, als es in der Realität im täglichen Umgang machen würde.
Ingrid Sonntag Rarimires Ponce in ihrem Wohnort Josgrund in der Nähe Bad Orbs im Main-Kinzig-Kreis. Schön, ne?
Ja. Ja.
Wohnen lauter glückliche Kinder, haben Sie mir gesagt.
Ja.
Das sind ja auch alles Ihre Modelle, nicht wahr?
Ja, das sind alles meine Modelle. Die fließen dann in so eine Arbeit wie Rosi ein. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass ich nur ein ganz, ganz schlechtes Handyfoto hatte, was praktisch keine Details freigegeben hätte für meine Art zu arbeiten. Und dann habe ich mir ganz viele glückliche Kinder in mein Atelier geholt und deren ja Gliedmaßen, Hände, Füße, Haare genutzt, um aus diesem schlechten Handyfoto eine gute Zeichnung zu machen, die die gesamte Brutalität auf den Philippinen zeigen kann. Und ich hoffe, dass diese glücklichen Kinder, die da in diesem Bild mit drin sind, nach außen wirken für die Kinder auf den Philippinen.
Erstmal die Frage, wie kommen Sie darauf, dass die Kinder bei Ihnen alle glücklich sind?
Das sieht man den Gesichtern an.
Na gut.
Ja.
Das lassen wir mal so stehen.
Genau.
Aber wie genau gehen Sie dann vor? Die kommen dann zu Ihnen ins Atelier.
Ja.
Zeichnen Sie die gleich ab so oder machen Sie ein Foto?
Also da meine Arbeitsweise eine immens zeitaufwendige ist, die ich nicht in Stunden und Tagen, sondern in Wochen und Monaten messe, ist es einfach so, dass ich das Foto mit nutzen muss. Ja? Mhm. Und es ist auch für die Kinder, die können nicht so lange stillhalten, dass ich da wirklich in Ruhe fertig zeichnen könnte. Und wenn sie meine Zeichnungen sehen, sie werden da wirklich die Kratzer auf den Fingernägeln erkennen können, dann wissen sie, dass das nicht machbar ist mit einem Modell, das da hunderte von Stunden sitzt.
Das wäre halt ein sehr ruhiges Modell.
Ja.
Das könnte ich mir auch kaum vorstellen. Das stimmt. Also ja. Sie machen Fotos.
Ich mache Fotos.
Heften sich die Fotos hin und zeichnen.
Ja, ich hole mir halt Materialien bei und ich habe in der Regel die Einverständnis, dass ich die Modelle jederzeit wieder in mein Atelier holen kann, wenn ich noch Informationen brauche, die mir fehlen.
Sie kennen ja den Menschen oft gar nicht, den Sie da zeichnen. Denken Sie sich dann sozusagen zu seinem Leben eine Geschichte aus?
Nein, die erfahre ich durch das Zeichnen. Also es ist auch so, dass ich meine Modelle ungern sehr lange in meinem Atelier habe, weil eigentlich jeder Mensch gerne seine schöne Seite zeigt. Und ganz unbewusst oder eigentlich immer unbewusst sich so zeigt, wie er sich selbst gerne sehen würde.
Mhm.
Aber das ist nicht mein Anliegen. Ich möchte zeigen, wie die Menschen sind. Und dazu muss ich mich irgendwann von dem Modell entfernen. Das heißt, ich habe ganz viel Material gesammelt, das rund um meine Zeichnung oder mein erstmal weißes Blatt sein wird. Und dann verabschiede ich mich, damit ich wirklich zeichnen kann, was ich fühle, was ich da sehe.
Ich stelle mir es gerade vor, Sie
ja.
kennen den Menschen nicht, aber Sie erfühlen sich sozusagen
ja.
das Bild.
Also zu mir hat mal ein Porträtierter gesagt, als er das erste Mal sein fertiges Werk sah, er war während des Arbeitsprozesses, hatte er keine Zeit gefunden zu schauen. Das biete ich den Modellen immer gerne an, dass sie gucken können. Er sagte, du hast mich erkannt.
Es ist ja schon eine Interpretation.
Ja.
Auch.
Ja, aber es ist wohl mir möglich, warum auch immer. Manche sagen, ich hätte den Scannerblick, das wiederzugeben, was da an Erlebnis hinter dem Menschen steht.
Für mich was an Lebensgeschichte, an,
ja.
an Leben in dem Menschen steckt. Kann
ja.
man das so sagen?
Ja, also es ist, eigentlich ist es Psychologie. Es ist eine Form von Psychologie und ein Erkennen des Menschen. Und es ist ganz, ganz oft so, dass wenn der Porträtierte sein Bild das erste Mal sieht, wir uns hinterher umarmen, wir sind Freunde geworden, ohne miteinander gesprochen zu haben.
Und ich kann mir jetzt vorstellen, Ink, wenn ich sie so betrachte, die Augen sind das Wichtigste, oder?
Ja, die Augen sind das Wichtigste und sind oft deshalb auch das Letzte, was ich zeichne, aber ganz bestimmt bei solchen Bildern wie Rosi, weil die einem persönlich so mitnehmen, weil man das Leid zeichnet und dann auch fühlt, weil ich es ja so intensiv und auch so zeitintensiv tue. Bei der Rosi habe ich die Augen zuletzt gezeichnet, sonst hätte ich nur noch geweint.
Ja, das Bild von Rosi ist ein sehr eindrückliches Bild, wie ich finde. Ein sehr, sehr schön ist der falsche Ausdruck. Es ist kein schönes Bild. Es ist ein berührendes, sehr erzählerisches Bild auch. Also ja. Wenn ich dieses Bild anschaue, die kleine Rosi, 5 Jahre alt, hinter Gitterstäben. Und dieser Blick, das rührt einfach an. Ja. Das ist sehr berührend. Und wenn man dazu dann noch die Geschichte kennt, dann wird es noch berührender.
Ja.
Sehr, sehr eindrücklich. Wie viele Stunden sitzen Sie an so einem Bild? Wie lange haben Sie an Rosi gesessen?
Ich zähle die Stunden nicht mehr, weil es extremst zeitintensiv ist. Aber Sie können sicher sein, dass in jedem Bild mindestens 100 Stunden stecken. Nach oben gibt es keine Grenze.
Erschaffen Sie Kunst wie ein Büromensch von 9 to 5? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Oder sagen Sie dann, ich mache heute bis 8 und das bisschen Haushalt, Sie haben 2 Kinder auch und einen Mann zu versorgen, müssen ja auch irgendwie noch ein Leben neben der Kunst haben. Wie kriegen Sie das hin?
Also das ist ein Fulltime-Job im wahrsten Sinne des Wortes. Seitdem ich Künstler bin und sein darf, arbeite ich täglich mit und an der Kunst. Und das sind dann auch Tage, an denen man mal 14 Stunden arbeitet. Und es gibt kein Wochenende und es gibt eigentlich auch so gut wie gar keinen Urlaub.
Das heißt, Sie arbeiten 7 Tage die Woche, Ink?
Ja.
Ist das gesund?
Nee, gesund ist es nicht. Ich denke halt, ich durfte ja erst mit 40 anfangen. Es muss ja alles raus, was ich noch sagen möchte. Und ich habe dann nicht mehr ganz so viel Zeit wie welche, die vielleicht gleich Kunst studieren durften.
Mhm, da müssen Sie ein bisschen mehr arbeiten.
Ja.
Sind Ihre Augen eigentlich noch gut?
Also ich trage Brille und es geht auch zeichnen nicht ohne Brille. Aber sie sind noch gut genug, dass immer noch eine kleine Steigerung da ist.
Sie haben mit 40 angefangen. Wie alt sind Sie jetzt, Ink?
Jetzt bin ich 48.
48, ja. 8 Jahre. Ja, da müssen Sie noch ganz schön viele Jahre zeichnen, ja, um das alles auszudrücken.
Ja, das ist aber mein innerer Auftrag und ich tue es gerne. Und ja, ich bin ja auch mehrfach dafür ausgezeichnet worden. Es scheint dann wohl auch der richtige Weg zu sein.
Wir müssen den Hörerinnen und Hörern auch mal erzählen, Ink lebt ihre Kunst auch am Körper. Sie trägt eine Kette mit Bleistiftstummeln und Ohrringe mit Bleistiftstummeln. Wissen Sie eigentlich, Ink, wie viele Bleistifte Sie schon verbraucht haben?
Das weiß ich leider nicht, aber es gibt keinen Bleistiftstummel, der weggeworfen wird, weil wenn ich einen Bleistift zum Stummeln gearbeitet habe, das war so viel Arbeit, da kann man dann noch Schmuck draus machen oder Spiele, also da gibt es noch viele Möglichkeiten, auch da kreativ zu sein.
Sie müssen mit Ihrer Kunst auch Geld verdienen?
Ja.
Wie betreiben Sie denn Akquise? Das ist ja sowas, was Künstler normalerweise gar nicht mögen, aber sie müssen ja auch verkaufen. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie vor?
Ja, also ich stelle ja regelmäßig aus und von daher ist die Akquise damit eigentlich
erledigt.
Ja, das geht auch von Mund zu Mund.
Habe ich mir gedacht.
Ja.
Wann sind Sie eigentlich glücklicher, Ink? Wenn Sie die Idee für ein neues Bild haben, die Idee also so gerade geboren ist, oder wenn Sie es fertig haben?
Glücklich bin ich zu jedem Zeitpunkt des Entstehens, auch wenn es manchmal ganz wirklich an die körperlichen Grenzen geht, wenn es eine sehr zeitaufwendige Arbeit ist. Aber die Idee ist schon ein Segen und wenn es fertig ist, dann ist es natürlich erst recht eine.
Also Sie sind glücklicher, wenn es fertig ist?
Ja, ich denke schon. Also es ist ja wichtig, dass man nicht nur eine Idee gebiert, sondern dass man sie auch in die Welt tragen kann. Und das geht ja nur, wenn es fertig ist.
Ink, Sie haben ein neues Projekt, das heißt Bethlehem. Was zeigen Sie unter diesem Titel?
Es ist noch eigentlich noch ganz geheim. Die erste Arbeit ist entstanden und es wird sich mit Bethlehem beschäftigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gezeigt wird auf jeden Fall sehr viel, das sich um Jesus dreht. Es geht um das Leben und von Jesus und es geht auch darum, das Leid, das er ertragen musste und auch die Freude, die er gebracht hat. Und damit setze ich mich im Moment auseinander, einfach auch durch das Lutherjubiläum ist mir dieser Gedanke gekommen, mich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen.
2017 ja. Feiern wir alle groß das Lutherjubiläum.
Genau.
Wird es eine Reihe von Bildern sein?
Ja, das ist in der Regel so. Wenn ich an Projekten arbeite, ist das nicht nur ein Werk, sondern das ist eine ganze Reihe, die sich beschäftigt. Und anders ist es auch nicht möglich, das einzufangen, was ich sagen möchte.
Bethlehem heißt dieses Projekt, dann werden Sie mehrere Werke präsentieren. Eins haben Sie fertig,
ja.
Haben aber schon die Idee für das ganze Projekt,
ja.
Oder entwickelt sich das?
Nein, das ist eigentlich so, dass das Projekt, bevor ich beginne, immer im Kopf schon fertig ist. Das ist prinzipiell bei meinen Arbeiten so, dass jede Arbeit, die ich beginne, im Kopf fix und fertig ist, berechnet, wie ich was anordne, alles. Ja, und ich das dann, wenn ich beginne mit der Arbeit, wirklich das nur noch ausführe, damit ich ganz mich der Ausführung widmen kann und mit nichts anderem mehr.
Haben Sie dann auch schon einen Abnehmer dafür, wer die Bilder kaufen wird, oder steht das noch in den Sternen? Sie lächeln so, also ja. Steht es schon fest?
Nein, das steht überhaupt nicht fest, sondern alles, was ich mache an Projektarbeiten, ich habe natürlich auch Auftragsarbeiten, aber das an Projektarbeiten ist das, was wirklich künstlerische Freiheit ist, das ist das, was ich sagen will. Ob der Markt das dann kaufen wird oder nicht, ist völlig unwichtig in dem Moment, weil mir die Botschaft, die ich damit rüberbringe, das Wichtige ist.
Haben Sie tatsächlich bei sich Bilder, die Sie nicht verkauft haben?
Es gibt einige wenige, ja.
Ich kann es kaum glauben.
Manche verkaufe ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich mir diesen großen Luxus leiste, meine Werke nur dorthin zu geben, wo mein Bauch sagt, ja, da sind sie daheim.
Sie machen auch Auftragsarbeiten. Das heißt, jetzt kann jemand zu Ihnen kommen und sagen, mein Mann wird 60, ich möchte gern, dass Sie meinen Mann zeichnen.
Ja.
Und dann würden Sie sagen, ja, ich habe gerade eine Lücke, ich mache das. Was kostet sowas?
Über Preise redet man nicht, okay. Auf dem Kunstmarkt.
So ungefähr meine ich
ganz
so.
Ganz genau. Also Sie können ja anhand der Stunden ungefähr überdenken, was es kosten wird. Es ist aber auch so, dass ich eine sehr lange Liste habe und die Leute Zeit mitbringen müssen.
Also Aufträge werden jetzt eher angenommen ab 2018. Das ist ja Luther-Jubiläum, ja, und danach wird es dann vielleicht ein bisschen luftiger. Vielleicht, man weiß ja nicht.
Man weiß nicht, was kommt, genau.
Mhm. Wenn Sie mal richtig entspannen wollen, Ing, was tun Sie denn dann?
Dann bin ich mit meiner Familie zusammen.
Mhm.
Oder in einem Kunstmuseum.
Und wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das? Jetzt sagen Sie bitte nicht neue Bleistifte.
Nein, neue Bleistifte nicht. Aber dass mir mein Augenlicht und meine Hände und mein Rücken so erhalten bleiben, dass ich das immer weitermachen darf, was ich jetzt machen darf, dank meiner Familie, die mir immer den Rücken stützt. Und deswegen ist erste Priorität die Familie und dann gleich die Kunst.
Wir halten fest, erste Priorität hat die Familie und die zweite die Kunst.
Ja.
Es klang so ein bisschen anders an manchen Stellen, aber ich finde das ja sehr begeisternd, wenn Menschen, die etwas gerne machen, es sehr gerne machen. Und das sieht man ihren Bildern ja auch einfach an. Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht sich so etwas mal anschauen wollen, wo können die das tun?
Es gibt diverse HR-Berichte, die man auf meiner Internetseite sehen kann. Ansonsten auf Ausstellungen, die findet man ebenfalls auf meiner Internetseite. Und manchmal, wenn es die Zeit erlaubt, empfange ich auch Atelierbesuch. Und dann kann man sehen, wie das passiert. Aber ich sage gleich, wenn da einer eine Stunde zuschaut, dann sieht er vielleicht ein Quadratzentimeter mehr als vor der Stunde.
Sie haben noch ein drittes Stück von den Dutch Masters mitgebracht, nämlich vom Prinzjesdag. Wir haben
ganz
vorhin
genau
schon drüber gesprochen.
Yeah.
Bevor wir diesen Titel hören, verabschiede ich mich von Ihnen, Ingrid Sonntag, Ramirez Ponce, und sage danke für dieses schöne Gespräch, für diesen engagierten Beweis für ein Künstlerdasein. Eine Künstlerin, die doch sehr auch auf der Erde steht und sehr gerne arbeitet und tolle Bilder macht, wie ich finde. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Ich danke auch.